Wir sprechen darüber, wie Banken, Versicherer, Fintechs, Insurtechs und Corporates durch branchenübergreifende Kooperationen echte, datengetriebene Ökosysteme entwickeln. Von der Regulatorik über die Technologie zum Kunden. News, Insights und Real Talk. Digital, vernetzt und ehrlich. 3x3 gleich 10. Dein Podcast über eine datengetriebene Finanzwelt. Mit deinen Hosts Julian Prüfer und Marvin Fortkamp. Ein Tag, zwei Bühnen, eine Mission. Europas Finanzsystem wieder stark machen. DigiFin 26 am 10. November im Kosmos Berlin. Politik, Finanzwirtschaft und Tech an einem Ort für einen Tag, der die Richtung gibt. Wir reden über die großen Linien der nächsten Jahre, über Resilienz und Vertrauen, über Innovation und Souveränität, über Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Dieses Jahr schon bestätigt und mit dabei Thomas Jatzombek aus dem Digitalministerium, Steffen Jentsch von der Solaris, Mark Branson von der BaFin, Fritzi Köhler-Galb von der Bundesbank und Simone Löfgen von der Commerzbank, um nur einige zu nennen. Auf zwei Bühnen die großen Diskussionen und die konkreten Lösungen und in der Netzwerkfläche die Kontakte, aus denen vielleicht morgen Projekte werden. Und zum Finale wird es festlich. Der Award Fintech des Jahres holt die Pioniere und die jungen Talente der Branche gemeinsam auf die Bühne. Also, worauf wartet ihr? Sichert euch euer Ticket für die DigiFin 26 und mischt euch ein in die Debatte, die unsere Finanzzukunft prägt. Ihr wollt aktiv und visibel vorangehen? Dann werdet Partner oder Sponsor und gestaltet die Agenda von Anfang an mit. Mehr Infos auf digifin.berlin.
Moin moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 3x3 gleich 10. Mein Name ist Marvin Fortkamp und ich habe heute Morgen, ungelogen, von diesem Podcast geträumt. Wir waren aber zu viert, wir waren noch draußen und wir haben viel zu viel gequatscht, bis wir zum Thema kommen. Das wollen wir heute anders machen. Nicht nur mit meinem kogenialen Co-Moderator Julian, moin, in deine Richtung erstmal, sondern auch mit unserem heutigen Gast, ein Altbekannter. Beim letzten Mal waren wir live von der BEX in Berlin unterwegs.
PEX.
Max
PEX.
Von der PEX. PEX, KEX, BEX, ganzes Spektrum an Veranstaltungen, die Payment and Banking euch anbietet. Herzlich willkommen, Max Schwarz.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Moin zusammen.
Moin. Genau, und bevor ich mein eigenes Credo breche, viel zu viel vorab zu labern, erst nochmal Julian, das Wort zu dir. Moin, wie geht's dir? Und dann geben wir es doch direkt an unseren Gast ab, oder?
Ja, also mir geht's super, danke. Sommerferien haben ja begonnen. Max, ich glaube, du hattest das im letzten Podcast sogar auch angedeutet. Da hatten wir zwar die Frage gestellt, aber die hast du so schön gekonnt abgeblockt, dass wir darüber noch nicht sprechen können. Das haben wir natürlich immer wieder zum Ansporn genommen, dich immer wieder zu fragen, wann können wir denn drüber sprechen? Deswegen freue ich mich heute sehr, dass du da bist. Auch aus der Vergangenheit auf der KEX hattest du ja auch einen Part und wir haben gesagt, das müssen wir ja eigentlich jetzt im Podcast bringen. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist.
Ja, nochmal vielen Dank, dass ich da sein darf.
Und erzähl uns doch jetzt mal, warum wir dich eingeladen haben.
Also ich würde jetzt die ganze Zeit in meinem Hinterkopf sein, wer diese vierte Person war, von der du geträumt hast. Aber okay, ich fange trotzdem mal an. Ich hast schon gesagt, Max Schwarz. Ich bin jetzt CEO und Co-Founder von Dev Control. Man kennt mich von vorher vielleicht als Gründer von Rookie bzw. Pocket und eher aus dem Fintech-Bereich. Bin jetzt aber in den AI- und Compliance-Bereich gegangen und habe seit Anfang des Jahres bzw. schon seit Ende letzten Jahres schon angefangen, daran zu bauen, eine Compliance-Plattform gebaut, die im Endeffekt eine End-to-End-Lösung ist für Unternehmen, die KI-Policy-konform in ihrem Unternehmen nutzen möchten. Das Ganze besteht im Endeffekt aus zwei Faktoren. Das ist einmal eine Policy- und Compliance-Gateway, auf der können Regeln bzw. Policies mit einfacher Sprache geschrieben werden dort auch durchgesetzt und dokumentiert. Und auf der anderen Seite haben wir ein Frontend, was man sich im Endeffekt als Chat, wie man es heutzutage auch schon kennt, vorstellen, das aber speziell gemacht wurde für einen normalen Mitarbeiter, der vielleicht keine großen Tech-Kenntnisse hat. Und dadurch, dass diese beiden Parts verbunden sind, kann der normale Mitarbeiter einfach KI nutzen, kann sich selber auch Agenten bauen, wenn sie wollen, und auch niemals sich Gedanken machen, dass das ganze Thema nicht compliant ist, was sie tun, weil die Gateway eben immer darauf achtet, dass das so ist. Genau, und das ist gerade in den Bereichen, die reguliert sind, einfach sehr, sehr spannend und ehrlicherweise sehr, sehr wichtig. Es wird noch teilweise ein bisschen ausgeblendet von dem einen oder anderen, aber das Thema Compliance ist wächst momentan stetig und auch extrem schnell, weil wir nutzen alle KI, wir müssen aber irgendwann auch vorweisen, dass wir sie ordentlich nutzen und das tun ehrlicherweise über 90% derjenigen, die KI nutzen, bis jetzt noch nicht.
Das ist doch mal eine Aussage. Aber bevor wir, ich meine, du hast jetzt viele Wörter, also wenn ich an das ein oder andere Feedback aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis ist, so nach dem Motto, oh, ich verstehe ja gar nicht, was ihr da tut und was ihr da macht. Deswegen, wir haben, glaube ich, ein paar Themen auch aufzukommen, gerade Compliance, Gateway, KI-Agenten etc., das mal ein bisschen aufzuräumen. Ich glaube, dafür würde ich die Folge sehr gerne nutzen. Allerdings natürlich auch für uns immer total spannend, auch, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Jetzt hast du irgendwie Ende letzten Jahres gesagt, das ist jetzt 7 Monate her, ein bisschen mehr. Wie bist du auf die Idee gekommen? Wie seid ihr gestartet? Was ist seitdem alles passiert?
Also wir sind gestartet mit ehrlicherweise fast dem Slogan. Also wir empower to control AI. Was bedeutet es wirklich, KI zu nutzen? Und wie ermöglicht man es, Unternehmen davon wirklich zu profitieren? Das war von Anfang an der Gedanke. Und so natürlich pivotiert man das ein oder andere Mal bei dem Bau eines solchen Unternehmens. Trotzdem ist immer wieder eins klar geworden. Das Grundproblem ist das sehen wir jetzt gerade in der Transformation von denen, die anfangen, KI zu nutzen, ist, wie nutze ich es wirklich? Also wie komme ich dazu, dass am Ende dass mir wirklich eine Effizienzsteigerung da ist oder tatsächlich einen Mehrwert bietet für mein Unternehmen und wie kann der Normalverbraucher das auch nutzen? Weil wir sind halt oft so, dass wir schnell gehypt werden über solche Themen und AI ist sicherlich kein Hype, der einfach dann vorbeigeht. Aber es ist so, dass man viel von Leuten hört, oh, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Wenn man es dann selber anfängt, kommt man schnell an eine Barriere, die dann doch, wo man merkt, naja, vielleicht sollte ich doch irgendwie ein bisschen wissen, was ich hier tue. Und das fühlt sich immer noch so an. Es fühlt sich immer noch so an für viele Unternehmen, dass sie sagen, hey, ich möchte gerne KI nutzen frage mich aber wirklich, wie das am Ende in der Umsetzung dann wirklich stattfindet. Und deswegen haben wir uns besonders daran gerichtet, wir bauen eine Software, eine Gateway, also im Endeffekt eine Schnittstelle zwischen dem, was schon existiert und den Unternehmen, um ihnen Zugang zu ermöglichen, mit normaler Sprache, ganz einfach, KI wirklich im Unternehmen einzusetzen. Und dann habe ich das gemeinsam mit meinem auch ehemaligen CTO und Co-Founder gestartet. Und wir sind dann im Endeffekt ehrlicherweise bei ganz vielen Tools darauf gekommen, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber wir haben es alle schon mal erlebt, man lädt so eine App runter, guckt sich das Ganze an, das sagt mir, das Video wird total schön und alles total toll und ich brauche nur ein Foto hochladen. Das ist natürlich mittlerweile schon anders. Aber als wir es gegründet haben, jetzt kommt erstmal eine Paywall, soll ich das bezahlen? Und wenn ich es dann mal ausprobiere, dann kommt da ehrlicherweise nicht das raus, was ich mir genau in meinem Kopf vorstelle. So, weil am Ende ist es doch nicht genau so wie im Fernsehen, wie ich das irgendwo gesehen habe. Das liegt meistens daran, dass dann schon noch ein großer Gap dazwischen besteht, was man so sieht, wie andere das schon nutzen und die Vorstellung daran, wie einfach das ist. Ich gebe jetzt einfach dem Claude jetzt das und der soll machen und das ist kein Problem. Und dann haben wir uns in diesem Zusammenhang, wie kann man diese Transformation wirklich schaffen? Wie können Unternehmen auch ohne großes Tech-Knowledge das ganze KI-Thema wirklich mit nutzen? Haben wir uns überlegt, wo ist denn eigentlich der größte Pain? Und für uns liegt der größte Pain darin, dass man mit das Thema Compliance im Endeffekt noch gar nicht beachtet. Tech ist gestartet, die Developer haben alle angefangen mit Claude und mit Cursor und wie sie alle heißen, große Dinge zu bauen und immer schneller zu bauen. Und die Kontrolle im Rest des Unternehmens ist stetig, wenn nicht sogar instant verfallen, weil der Compliance-Manager sagt, was macht ihr da? Ich verstehe es nicht. Und der aus dem Management kommt, wir müssen es aber tun. Und wir haben gesagt, wir müssen diese Gap schließen zwischen Compliance und KI-Nutzung und Effizienzsteigerung, um beides im Endeffekt für ein Unternehmen möglich zu machen. Weil es geht, man muss KI in irgendeiner Form in der Zukunft nutzen, man muss das aber in irgendeiner Form auch compliant machen. Das heißt, diese Schnittstelle, diese Gap, die möchten wir und schließen sie auch momentan schon. Und das war von Anfang an ein bisschen der Gedanke. letzter Satz vielleicht. Wir haben gestartet mit dem Gedanken, wir machen das Ganze für Developer. Es war sehr techy, man konnte über Task-Based Access Control, also sehr, sehr fine-grain eine Policy schreiben, konnte das sehr technisch gestalten und sind dann dazu gekommen, dass der ein oder andere Developer überhaupt kein Interesse hat, daran über Policy nachzudenken gerade. Und dann haben wir gemerkt, also wir haben mit vielen CTOs gesprochen und es kommt immer wieder dasselbe Gespräch. Wir saßen mit jemandem aus dem CTO und jetzt auch oft mit zusammen mit dem Head of Compliance. Und der CTO sagt, wir programmieren ja nur. Wir machen ja jetzt nicht irgendwie groß was mit Rechnungen und so. Und der Compliance Manager hat die Hände vor das Gesicht geschlagen und hat gedacht, oh Gott, was passiert mit unserem Fundament? Und das hat das ein bisschen wiedergespiegelt, was der Markt von Developern momentan erwartet und aber auch wie die Response ist. Sie sollen eigentlich verantwortlich sein, das Ganze zu bauen, sollen dann die Policies reinschreiben, sind aber eigentlich nicht für Compliance verantwortlich und sollen aber ganz, ganz schnell damit sein. Und jetzt ist genau das unser Problem gewesen. Wir haben mit Developern gesprochen und die haben irgendwann gesagt, Leute, super spannend, aber ehrlicherweise müssen wir gerade erstmal unsere Sachen fertig bauen. Und dann haben wir ein bisschen pivotiert und sind dann eher auf das Thema Compliance, wirklich für den Compliance Manager gegangen und haben dann das ganze Thema als Frontend jetzt rausgebracht und sehen jetzt, dass genau da die Zielgruppe sitzt, die auch einfach Interesse an diesem Produkt hat.
Ich versuche das mal, das Problem noch ein bisschen in anderen Worten zusammenzufassen. Ich hoffe, das trifft das ganz. Was ich so raushöre, ist eigentlich, dass ihr, also vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen, wenn man über KI spricht, denken ja manche, das ist irgendwann vor ein paar Jahren, 2022, gestartet. Aber eigentlich gibt es die Forschung und die Nutzung von künstlicher Intelligenz ja schon seit Jahrzehnten. Also bis in die Forschung geht bis in 1950 zurück. Ein Problem, was gelöst worden ist vor ein paar Jahren durch OpenAI, ist erstmal die Zugänglichkeit durch ein Interface, dass Leute das nutzen können. Das war ein Problem von KI-Nutzung generell. Wenn ich jetzt dich so verstehe, was ihr löst, ist ja dann das Problem, was diese Zugänglichkeit gebracht hat, dass Leute das einfach nutzen können in einem Kontext, der compliant, heißt konform mit Regulatorik sein soll. Und diese einfache Zugänglichkeit führt jetzt erstmal dazu, dass Unternehmen vielleicht ihren Mitarbeitenden diesen Zugang verwehren, weil die Angst haben, dass sie nicht konform, compliant agieren. Oder dass sie es gar nicht erst machen. Und das würde dann, vielleicht kannst du so ein bisschen mal sagen, dann wie das Produkt funktioniert. Ich versuche mich jetzt mal in so einen, ich profitiere von der Zugänglichkeit von KI enorm. Jetzt auch in unserem Gründersetup. Ich habe jetzt kürzlich mein Operational System aufgebaut. Ich nutze Claude als Single Point of Contact. Ich habe Konnektoren zu Slack. Da machen wir unsere Kommunikation zu Google Drive, Google Workspace, inklusive Gmail Kalender. Zu Notion, wo wir Product Backlogs, Roadmaps ablegen und zu Canva, wo wir das ganze Designsystem machen. Da ist jetzt noch nichts Compliance-Relevantes bei, aber gehen wir mal davon aus. So, ich nutze jetzt mein
Setup. Da ist nichts Compliance dabei? Das ist, also dein, wenn ein Connector Zugriff auf deine Datenbank hat und du gleichzeitig Verbindung hast zu Slack, dann könnte der private Sachen auf Slack posten.
Okay, da fängt's ja eigentlich schon an. Ja, die sind alle verbunden, was ich halt gerade mache. Ich habe halt verschiedene Agenten, die gehen einmal jeden Tag, jede Woche regelmäßig durch meine offenen Aufgaben. Die gleichen dann, was ist per E-Mail reingekommen, was ist bei Slack reingekommen, wo ist meine To-Do-Liste auf Notion und sagt mir dann ja selber, okay, die Sachen habe ich zusammengeführt, soll ich die jetzt einfach verschicken? Ne, da könnte ich das an den Kunden schicken, da könnte ich Slack schicken. Und meistens, weil ich bin ja ein sehr fauler Mensch, sage ich halt, ja klar, mach alles, dann muss ich mich nicht drum kümmern, ne?
Genau, also wenn man jetzt mit dieses Gespräch runterbricht, darauf zum Beispiel, dass man sagt, AI ist ein Thema, das allen hilft. Das stimmt erstmal. Ich würde es immer schon runterbrechen auf das Thema Unternehmen, weil in der Forschung und wie KI oder AI eingesetzt wird, hat verschiedene Ebenen erreicht für verschiedene Nutzungen. Also jetzt zum Beispiel, ich vergleiche es immer gerne am Anfang, es hat ja so fast ein bisschen was von MySpace, ne? Also ist ganz einfache Programmierung, aber jetzt auf einmal für jedermann. Ne? Ich kann Sachen auf einmal machen und kann die zeigen und das ist super einfach. Auf MySpace kann ich eine Website machen, brauche nur irgendwie das und das Plugin machen und auf einmal kommt schnell und auf einmal kann das jeder so. Ne? Jetzt kann auf einmal jeder ein kleines Programm schreiben. Jetzt kann man auf einmal schnell Automatisierung machen. Es ist ja im Endeffekt eine Vereinfachung da, die vieles ermöglicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel in die Wissenschaft gehen, natürlich hat das nochmal ganz andere Ebenen, Sachen jetzt zu vertesten und Co. Die Frage ist immer so ein bisschen, womit vergleicht man es und auch besonders diese Use Cases, wo nutzen sie was? Und ich glaube, wir wissen alle, dass das Thema für Unternehmen ganz viel Effizienzsteigerung ist, so. Und weil Effizienzsteigerung momentan das Erste ist, was man damit schnellen Impact auf ein Unternehmen hat. Da wird noch ganz viel mehr kommen. Wir haben uns aber speziell auf diesen Case Unternehmen halt wirklich fokussiert, weil da auch im Endeffekt für uns momentan der beste Use Case liegt, um das eben auch an Kunden zu bringen. Wenn du jetzt sagst, diese Verbindung zwischen den einzelnen Themen, da kommen wir zurück zu dem, und du hast auch gesagt, du hast Agenten. Ne? Konnektoren gibt es, die sind per MCP-Schnittstelle oft verbunden. Wenn du jetzt selber einen Agenten baust und dem sagst, du sollst das und das tun, jetzt hast du die Möglichkeit, natürlich auch dem Regeln vorzugeben. Wenn dieser Agent in der Programmierung, wenn er die Regel bekommt, ich soll immer erst Marvin fragen, bevor ich etwas tue, so, dann kann die in den meisten Fällen von dem Agenten, wenn er glaubt, dass es wäre besser, das nicht zu tun, es umgehen. Das heißt, selbst wenn du darüber nachdenkst, das ganze Thema Compliance zu machen, haben wir AI so entwickelt, dass AI soll dir helfen. Wenn er das Gefühl hat, er kann dir dabei helfen, da etwas anderes zu tun, dann besteht die Option, dass er das tut. Und wenn du jetzt noch die Verbindung zu den einzelnen Konnektoren hast, dann besteht irgendwann die Möglichkeit, dass er sich überlegt, naja, es wäre halt schon gut, wenn ich meine privaten Sachen jetzt alle schnell an Julian schicke und da alle Daten von Itemy drin sind. Diese Option besteht und diese Option ist halt ein Problem für Compliance und natürlich ist es immer erstmal so, dass bei Compliance die Leute sagen, naja, das ist ja erstmal nur, es wäre, was wäre wenn, aber das liegt oft daran, dass die Optionen auch fehlen, das zu blockieren. Und genau diese Gap schließen wir zusätzlich. Wir wollen wirklich End-to-End-Compliant sein. Das heißt, es gibt Tool-Calls, die gesperrt werden. Es wird aber auch Inhalte gesperrt. Und damit sind wir ehrlicherweise auch, stehen wir relativ alleine bis jetzt noch da. Weil zum Beispiel, wenn wir jetzt über das Hacken sprechen oder über Verbindungen, die du da gerade aufgemalt hast. Naja, du kannst über SQL-Injection, du kannst über Prompt-Injection oder whatever, wird gehackt. Was passiert denn eigentlich, wenn du eine Datei jetzt hochlädst und die über einen Connector schickst? Dann checkt der nicht, ob da irgendwas drin ist, was nicht drin sein darf. So. Und das ist auch schon wieder ein Problem, weil in dem Moment, wenn ich das einfüge in diese Matrix, die du gerade beschrieben hast, und dann einen komplexen Agenten draus mache und sage, das jetzt möchte ich bitte in die Datei habe ich bekommen von Julian, jetzt möchte ich, dass diese Datei aus dieser Datei heraus, möchte ich, dass Content an Kunden geschickt wird. So. Jetzt weißt du aber eventuell nicht, ob der Malware eventuell sogar drin ist oder versteckt ist. So. Und auch das wird nicht gecheckt. Und auch das checken wir zum Beispiel. Das heißt, es geht im Endeffekt wirklich end-to-end darum, dass wenn ich KI nutze, sei es die mit Konnektoren, die dann jeweils Tools benutzen, die per MCP-Schnittstelle angebunden sind und die wir entweder sperren können oder über Policy regulieren können. Es geht aber auch darum, dass wenn ich einen Agenten baue, zu sagen, hey, was ist über wirklich Quality Insurance? Das heißt, wenn ich wirklich schaue, was ist der Inhalt einer Datei, kann ich die auch so versenden? Und das ganzheitlich zu denken, bedarf es in unseren Augen, um am Ende eine KI-Nutzung für den Normalverbraucher darzustellen, die, und das ist unser Ziel ehrlicherweise, dem normalen Mitarbeiter denselben Hype gibt, den du in den Augen von jedem Developer siehst, wenn er darüber spricht, was er mit Claude kann. Es ist ja nicht so, dass sie sagen, naja, der macht jetzt alles für mich, sondern es geht am Ende, was er damit tun kann. Dieser Hype ist ja da. Wenn man mit einem Developer spricht, der sagt dir, wow, ich kann jetzt alles so schnell bauen. Ich habe in den letzten, 12 Monaten keine Zeile Code mehr geschrieben. Und das zu adaptieren und zu sagen, das zu ermöglichen für einen normalen Mitarbeiter, dieses Gefühl dabei zu haben, ich bin schneller, ich kann jetzt mehr, das möchten wir vorantreiben.
Versucht das für mich auch nochmal gerade kurz einzuordnen, weil eigentlich ist ja, also was ja in der letzten Zeit passiert, ist ja von generativer, ich gucke jetzt mal Richtung Marvin, früher, was hättest du gemacht? Du hättest wahrscheinlich einen Chat aufgehabt, hättest dort gesagt, das ist mein Design-Ding, hättest das hochgeladen, das war die Rückmeldung vom Kunden, dies war jenes, was war das? Und es war immer kontextbasiert war das auch schon, aber sehr manuell. Heute kannst du einen KI-Agenten mit den Schnittstellen machen, hol dir den Kontext aus meinem E-Mail-Postfach, hol dir den Kontext aus meinem Designsystem, hol dir den und sonstiges. Also diese Automatisierung beziehungsweise auch diese Autonomie, die der KI-Agent entsprechend entwickelt, um immer das bestmögliche Ergebnis zu erreichen, das in irgendeiner Form ja auch erstmal definiert werden muss, ist ja auch völlig frei und auch wer weiß, was dabei rauskommt. Und ich hatte nämlich dann die Tage irgendwann, komischerweise hatte ich ja irgendwo im LinkedIn-Feed, das Beispiel, ein KI-Agent, der irgendwie Rechnungen bezahlt, wo dir dann aber eine gefälschte Rechnung zugeschickt wurde, zwar von dem, in dem Design und in dem Aufbau des Dienstleisters, aber irgendeiner herausgefunden hat, ach guck mal, die arbeiten mit dem und hat mit weißer Schrift, auf weißem Hintergrund, ach übrigens Anweisungen an den KI-Agenten in irgendeiner Form, die IBAN hat sich geändert, bitte überweist das jetzt hier jeden Tag, keine Ahnung, 500 Euro hin. So, und das fällt dann irgendwann erst auf. Ja, tut jetzt vielleicht nicht weh, aber hätte er gefragt, ob er überhaupt die IBAN-Nummer ändern darf oder sich in irgendeiner Form eine Kontrolle holen müssen, wäre es im Zweifel nicht aufgefallen. Deswegen fand ich das jetzt ganz spannend. Und jetzt kommt meine eigentliche Frage an dich, Max, ist, wie baut sich denn jetzt in das, wir bleiben jetzt mal beim Beispiel wie Marvin, jemand hat schon sich in irgendeiner Form eine KI-Infrastruktur aufgebaut. Muss ich die jetzt umwerfen, um euch einzuführen? Oder inwieweit pflegt ihr euch da ein?
Nee, also es ist am Ende relativ simpel. Die bestehenden Tools können einfach per MCP-Server, genauso wie der eigene Server, kann einfach per MCP angeschlossen werden. Das ist im Endeffekt der einfachste Weg. Hat man eine andere Lösung, eine andere Datenbank, kann man das auch, also müsste man sozusagen eine Schnittstelle bauen, aber das ist relativ schnell gemacht. So kannst du an unsere Gateway auch jedes Tool, was du verwendest, mit anbinden. Und wenn ich jetzt mal, ich gebe euch ein Beispiel, das Slack gesagt. Wenn ich Slack anbinde, ne, in dem Moment kann ich, also in dem Moment, wo es angebunden wird, sehen wir alle Tools, die er benutzt. Das heißt, was kann Slack tatsächlich tun, was kann der Agent damit tun? Dann habe ich auf der ersten Ebene, kann ich dann auch schon sagen, hey, gewisse Themen möchte ich gar nicht. Ne? Also ich möchte auch, dass Slack zum Beispiel gewisse Sachen User löschen kann oder whatever. Ich möchte, dass gewisse Tools nicht verwendet werden können über diese Schnittstelle. Das ist der erste Weg. Und dann kann ich...
Das ist eigentlich so ein Berechtigungsmanagement, was du auch für Mitarbeiter einführst.
Genau, aber eben auf die Tools, das heißt jeder, der KI nutzt und jedes andere Tool, das sozusagen darauf verbinden, in Verbindung hat oder jeder Agent, der angebunden wird, kann das dann nicht mehr. Und dann, das ist jetzt relativ simpel, on top kommen eben dann Policies, die aber eben dann wirklich auch auf Case gebunden sind. Das heißt zum Beispiel, wenn Kundendaten da drin sind, möchte ich nicht, dass er auf Zugang auf Senden auf Slack hat. Das heißt, ich kann mit einfacher Sprache, also der Anwalt sagt, hey, oder das Compliance-Team sagt, hey, wir haben jetzt den Text hier, das sind die Sachen, die bei uns wichtig sind. Auch zum Beispiel für AML ein Thema. Ne? Also alles, was in irgendeiner Form, wo Dokumente da sind, die von KI benutzt werden soll, beziehungsweise damit sie wirklich Aufgaben verwenden, damit sie sich für Aufgaben verwenden, kann damit gesichert werden und ist dadurch, dass der Agent dann an uns angeschlossen ist oder eben das eigene System oder die Tools, weiß das System, es kennt erstmal nur uns und es weiß aber nicht mal, dass wir existieren. Das heißt, es fragt im Endeffekt, ja, wie kennt ihr bei Claude auch, ich möchte das und das tun, dafür muss ich, und dann rattert er runter, diese Steps muss ich tun. Und mit diesen Steps kommt er dann zu uns und die werden dann eben auf zwei Ebenen getestet. Das ist einmal die Tool-Calls, also kann ich das überhaupt und gibt es da Policies, die dagegen sprechen? Plus wird einmal gecheckt, wenn es ist ein, gibt einen Pre-Check, gibt es in diesem Dokument was zum Beispiel oder was hochgeladen wird dabei, wenn eins hochgeladen wird, gibt es dort ein Problem eventuell, was nochmal per KI gecheckt werden sollte? Wenn das der Fall ist, wird es nochmal gecheckt. Und auf diesem Wege kannst du eben wirklich sagen, dass die Nutzung policy-konform ist. Und
alright.
Ja.
Verstanden. Jetzt hast du ja schon oft über Compliance-Teams gesprochen und ich nehme an, also wir kennen uns ja auch, kann man ja auch so sagen. Ich weiß ja, dass eure Zielgruppe jetzt nicht bei einem Early-Stage-Startup mit einem Zweier-Gründer-Team gerade liegt, sondern tatsächlich auch in Bereichen, wo Leute wirklich Compliance-Teams haben, wo Policies halt eine riesengroße Rolle spielen. Und wenn wir schieben jetzt mal Itemreef 5 Jahre voran. Wir haben richtig reingehauen, alles gut. Und wir sind jetzt in dieser Lage, damit wir in dieser Erzählung bleiben. Wie würde dann so ein Onboarding laufen? Weil du hast ja gerade schon gesagt, man muss ja spezifische, unternehmensspezifische Berechtigung geben. Das heißt, ihr müsstet ja eigentlich mit euren Kunden auch erstmal sprechen, so, was sind denn die, also mit dem Compliance-Team, was sind denn die Anforderungen, die ihr habt? Von außen und von innen. Wer muss wo was machen? Das wird dann halt neben dem technischen Onboarding auch ein persönliches Onboarding laufen, dass ihr halt individuell für den Kunden euer Produkt halt auch ausrichtet, richtig?
Ja, schon richtig. Es ist aber, die Gateway ist so gebaut, dass ich wirklich mit dem einfachen, also eben mit normaler Sprache sagen kann, was für Policies ich durchsetzen möchte. Und wenn ich sage, ich möchte keine privaten Daten, dann guckt er sich das an und sagt am Ende, okay, ich transformiere das in PII, ich möchte gewisse Sachen nicht rausschicken, kannst du neue Edge Cases hinzufügen. Das könntest du, du kannst deine Policy selber schreiben und du brauchst dafür ehrlicherweise kein Compliance-Team. Du kannst dir auch einen Partner holen und sagen, hey, was für Sachen brauche ich, um EU-Act zu erfüllen zum Beispiel. Wir haben auch ganz viele Policies, die preset sind. Das heißt, ich kann sagen, das sind Sachen, die beschrieben sind in Form von dem normaler User Case. Ich möchte, dass Kundendaten nicht rausgehen, Rechnungsdaten oder whatever. Die kann ich einfach als Toggle anschalten. Das heißt, ich kann das auch auf einer leichteren Ebene erstmal machen. Wir haben dann immer den Fall, entweder du möchtest einfach compliant sein, möchtest erstmal sicher sein. Und es gibt den Case, ich bin eine Versicherung und ich möchte wirklich tiefgreifend alles absichern, was da ist. Beides geht. Das ist am Ende die Entscheidung von unserem Kunden, inwieweit er das umsetzen möchte. Und das, da greifen wir nicht ein, da unterstützen wir. Aber da geht sehr viel mehr. Und hier ganz wichtig, so, umso mehr ich tue, umso mehr ich Policies noch kleinteiliger schreibe, umso autonomer kann der Agent am Ende arbeiten. Denn wenn er zum Beispiel sage, er soll niemals Rechnungen anfassen, dann ist das eine Policy, die relativ viel erstmal stört. Wenn ich aber sage, naja, read only first und dann zum Beispiel für die, das und das Tool dürfte er es trotzdem, weil es auch dann nur read only ist und nur zur Analyse und dann bitte nur beim Rausschicken nur anonymisiert. Das heißt, es muss anonymisiert werden, bevor ich irgendwas intern verschicke. Dann komme ich auf einmal auf einen Punkt, wo Compliance dem Agenten nicht den Agenten seinen Arbeitsplatz nicht einschränkt, sondern ihn ehrlicherweise erweitert und er kann autonomer werden, weil er im Kontext dann Sachen lösen kann, die ich ihm sonst eigentlich blockieren würde, weil ich nicht möchte, dass ein Agent immer Zugriff auf alle Rechnungen meiner Kunden hat. So. Und das ist, man darf Compliance dadurch, dass es nicht wie normal für den Menschen ist, der Ordner, da darfst du rein, da darfst du nicht rein, sondern dynamischer sein wird, denn der Agent kann verschiedene Sachen dann wirklich auch ausblenden, kann er besser werden. Und ich mache es mal als Beispiel, um es verständlich zu machen. Wenn ein Mensch die Regel hat, vertraglich oder whatever, oder nicht keinen Zugriff hat auf gewisse Verträge, dann ist das klar, er darf entweder auf den Ordner nicht zugreifen, oder ich habe jetzt eine ethische Kommission, die sagt, ich darf da auf keinen Fall reingucken. Wenn der Mitarbeiter Read-Only von mir bekommt, dann kann ich da aber nicht versichern, dass er das Ding vergisst, wenn er da wieder rausgeht, so aus dieser Datei. Das ist das Schöne bei einem Agenten, dass in dem Moment, wenn er reingeht und ich ihm nur Read-Only gebe und ihm einfach nur den Access dafür zulasse, kann er nur das. So. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Schritt, wenn ich beide denselben Zugang gebe, kann ich den Menschen sagen, ich gebe dir eine Ethik voraus und sage, das darfst du trotzdem intern nicht besprechen, so. Das kann ich bei einem Agenten nicht. Ich kann einem Agenten nicht einen Softskill geben, zu sagen, bitte sprich aber nicht intern über Verträge. Und das ist, klingt so klein, aber es ist ein sehr großer Unterschied in dem, wie ich Compliance, Menschen und KI handle. Weil das eine hat ein Gewissen, was ich triggern kann, wo ich vertraglich sagen kann, hey, mach mal bitte nicht. Und das kann ich beim KI-Agenten aber auf keinen Fall.
Ich habe gerade, also für mich gerade zumindest eine kleine Erkenntnis, ist ja ein super komplexes Thema.
Ja.
Am Ende. Erste Frage, wie lösen Unternehmen das gerade überhaupt? Also sind die Compliance und die Policies quasi direkt in den Agenten berücksichtigt? Und ich zweifle jetzt einfach mal an. Nächste Frage wäre, wenn sich eine ändert, müsste ich dann x Agenten ändern und anpassen? Und zweite Frage ist, die Policies, also eigentlich habe ich die ja schon. Ich stelle mir das vor, dass irgendwo halt intern dokumentiert ist, das sind die Policies vom Compliance-Beauftragten. Die stehen auch irgendwo und da muss sich halt bitte jeder dran halten. Irgendwie, so hat ja auch jeder unterschrieben. Aber am Ende des Tages kann der ja heutzutage eigentlich gar nicht ruhig schlafen, wenn der gar nicht weiß, nicht, dass da irgendeiner gerade einen KI-Agenten gebaut hat, der eben nicht policy-konform ist.
Es wird sehr viel ausgeblendet. Also ich hatte das eben schon gesagt, in den Calls, die wir haben, haben wir oft CTOs oder CPOs und dazu noch den Compliance-Beauftragten. Und dann wird sowas gesagt, naja, also so ganz, wir machen das ja nur so ein bisschen und wir nutzen ja auch nur Claude und wir machen ja auch nur das. Und der Compliance-Beauftragte schüttelt immer den Kopf und sagt, oh Gott, und da siehst du zwei Sachen. Einmal, das ist eine gewisse Verdrängung. Ich will ehrlicherweise gar nicht wissen, was ihr da macht, weil ich erstens verstehe ich es nicht so 100% und zweitens habe ich Angst davor, dass ich am Ende dann Verantwortung bekomme, wenn ich es weiß. So. Und das ist, das führt dazu, dass die Lösungen ganz unterschiedlich sind. Also es gibt, ich hatte schon Calls mit größeren Fintechs, auch Neobanken, die haben ihren Orchestrator, also da, wie die Agenten zusammenarbeiten und so, was ja auch wieder dazu führt, wie du sagst, wenn Agenten zusammenarbeiten, müssen die einzelnen Policies, wenn ich sie auf die Agenten schreibe, müssen die alle aktuell sein und sie müssen auch noch abgestimmt sein aufeinander, ansonsten können die sich nämlich gegenseitig aushebeln. Ich hatte Calls mit großen Fintechs, da stand hinter ihnen im Billyboard in der Wohnung, standen drei offene Laptops, die jeweils auf den Laptops lief der Orchestrator für diese Agenten, damit die ordentlich laufen. Es ist für viele momentan die Frage, lösen wir es überhaupt, ehrlicherweise? Also wann müssen wir Compliance? Und die es schon machen, machen es ganz unterschiedlich. Das ist auf einem Laptop zu alle Agenten, alle Agenten intern versuchen abzusichern zu, wir nehmen uns externe Firmen. Alle führen am Ende darauf zurück, was du gerade gesagt hast. Und zwar, was passiert denn, wenn was ändert? Und wenn sich was ändert? Und das stimmt. In dem Moment, wenn ich von fünf verschiedenen Firmen verschiedene KI-Agenten gebaut bekommen habe und jetzt eine Compliance-Änderung haben möchte, dann muss ich die alle neu deployen und ändern. Und am Ende alles gleichzeitig am besten, weil wenn ich das nicht tue, habe ich ja zwischendurch einen Lack, der nicht geauditet.
Absolut. Also mir kommt zum Beispiel auch, muss ich ja nur eine Anforderung ändern im Zweifel oder irgendwas, wo wir sagen, ach, guck mal was, der eine Agent, ach, der kann für 500 Euro kann der auszahlen. Komm, mit so im nächsten Monat haben wir gemerkt, können auch bis 600 Euro machen, dann können wir noch ein paar Optimierungen machen. Wie viele Agenten müsste ich jetzt anpacken, um das zu ändern? Oder halt nur im besten Fall auf einer Plattform bei euch die Summe entsprechend anpassen. Und beim nächsten Mal fragt der KI-Agent eben an, ey, darf ich 555 Euro überweisen? Gestern hätte er noch gesagt, nein, darfst du nicht. Und heute sagt er, jo, alles klar, Feuer frei. Also so mein Verständnis gerade, wenn ich es einordne.
Absolut, absolut. Jetzt kommen wir zurück zu dem Thema Transformation, weil das Ganze ist ja nur anwendbar, wenn die einzelnen Verantwortlichen das Ganze verstehen und dann eine gewisse Verantwortlichkeit tragen können. Jetzt soll der aus dem Compliance-Team sagen, wir haben was technisch geändert, aus dem Grund müssen wir Compliance-Themen jetzt, oder wir haben neuen Agenten, jetzt müssen wir uns überlegen, was wir da anpassen. Das ist total schwierig für jemanden, der in dem Feld agiert. Jetzt kann ich aber auch schwierig dem Tech-Team sagen, naja, überlegt bitte, was es im Thema Compliance mitmacht und jetzt übernehmt er die Verantwortung und gibt das dem Compliance-Team. Es ist, und das ist das, was ich meine mit Transformation, es ist ja nur dann gut, wenn es wirklich anwendbar ist von einem Unternehmen. Und da gehen viele gerade dahin, dass sie sich ein Fundament bauen, was sehr brüchig ist. Und wo das nach vorne preschen, sind wir ehrlich, auch nicht sicher ist, dass das Beste ist. Wir sagen, alle müssen dabei sein. Dabei wissen wir auch, dass viele Sachen, die wir uns überlegt haben, wo wir sagen, das stimmt so, das ist jetzt die Regel, wurden schon relativ kurzfristig widerlegt. Als ein Beispiel, man hat immer gesagt, die kleinen LLMs für Medizin und Co. werden am Ende viel besser sein als auf den jeweiligen Themen als die großen Large Language Models. So. Widerlegt. Da sind sich heute ziemlich alle sicher, naja, die großen Models sind aber in den meisten Fällen besser. So. Und jetzt kamen alle mit dem Thema Agents um die Ecke. Und jetzt bauen alle Employee-Agents und Co. Ein Agent ist kein Hexenwerk, das ist ein bisschen Skript, was dann sagt, was er zu tun hat. Trotzdem nutzen die Leute, die am meisten KI oder am meisten davon profitieren, ehrlicherweise keine Agents wirklich, sondern die nutzen alle nur Claude und Cursor und Co. Und setzen dann Skills ein. Das heißt, wir wissen, für die funktioniert es am besten. Trotzdem sagen wir, für den Normalverbraucher, der braucht einen Agenten.
Und jetzt haben wir 15 verschiedene Agenten. Max, kannst du da, ich finde das Thema, ich glaube, wir haben uns auch auf der CAGS alle drei darüber unterhalten. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir vielleicht auch mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer unterscheiden, was genau ein Agent ist und was nicht. Weil meine Beobachtung ist, wenn Leute von ihrem Setup und ihren Berührungspunkten mit KI sprechen, dass oft dem hinterher gerannt wird, was die Mehrheit schreit. Und das ist jetzt gerade, es brauchen alle Agenten. In manchen Stellen funktioniert aber auch einfach genau das Setup, wie was du gerade gesagt hast früher. Ich habe einen Chat. Kannst du, Max, nochmal eben kurz klarstellen und differenzieren, was genau, ab wann ist etwas ein Agent? Damit wir da mal eine klare Definition
haben. Also erstmal muss man sagen, dass es keine klare Definition mehr im Markt gibt, weil der eine sagt zu einem Workflow-Agent, der andere sagt mittlerweile, es sind Routinen, die ich einstelle, oder es sind einfach nur noch Skills, die ich denen mehr gebe und daraus einen Workflow baue. Am Ende ist es so, dass das Wichtigste für uns ist im Endeffekt zu wissen, ne, dass wir haben, vorher hatten wir Bots, die im Endeffekt einfach nur eine Aufgabe gemacht haben, und jetzt erstellen wir kleine Skripte, die sozusagen komplexere Aufgaben autonom oder per Demand umsetzen können. So. Und dann baue ich damit einen Agenten. Das kann sehr, sehr komplex werden, der dann ganz viel Zugriff hat und Co. Aber es ist halt ein Prozess, den ich automatisiere, der dann aber eine gewisse Form von Autonomie hat, und dann das mit übernimmt. Und nochmal, es gibt bei uns zum Beispiel, in unserer Software, haben wir vorher immer Routinen gesagt, das Skills und so, das war ja ganz am Anfang. Dann haben wir gesagt, nenn es einfach Agenten, weil die Leute wollen es Agenten nennen. So, ne? Das ist aber im Endeffekt, ist das für uns mittlerweile irrelevant, ob man das ganze Agenten nennt oder nicht, weil dieses ein Mitarbeiter, er soll nur eine Sache übernehmen. Das sehen wir ja schon bei Entwicklern, dass das nicht so passiert. Die nutzen ein großes Large Language Model. Und dann ist für mich die wichtigere Diskrepanz zwischen was ist ein Agent, ist zu überlegen, ist es ein Sprachmodell beziehungsweise ein Large Language Modell, mit dem ich kommuniziere, der etwas für mich tut, oder ist es ein Effizienzagent? Weil da zum Beispiel gibt es viel größere Unterschiede, wie ich damit umgehen muss. Wenn ich einen Effizienzagenten habe, der im Endeffekt autonom alles einfach selbstständig löst, habe ich ganz andere Themen mit diesem Prozess, als wenn ich einen Chat habe, wo ich sage, bitte baue für mich eine Excel aus diesem Dokument. So, das sind ganz unterschiedliche Themen, und beides wären im Endeffekt auch ein Agent, müssen wir aber voneinander trennen. Das heißt, ich möchte in der jetzigen Zeit ehrlicherweise ungern sagen, das ist heutzutage noch genau ein Agent, weil das wird eine Diskussion in Form von, wo fängt das an, wo hört es auf, alle benutzen das ein bisschen anders. Ich sage einfach nur, am Ende müssen wir die Workflows, die wir haben und die wir jetzt automatisieren, die können wir nennen, wie wir wollen, wir müssen sie aber absichern, so, und wir müssen davon ausgehen, dass ein Agent kein Mensch ist und kein Bot sein sollte. Mensch aus dem Grund, weil er anders gehandelt werden muss. Und Bot, weil wenn ich einen Agenten Bot-Aufgaben machen lasse, verbrenne ich Token. Das ist weder effizient noch als eher kostenintensiv für das, was wir vorher schon in Segmentierung schon
hatten. Mhm. Passt. Also danke für die Einordnung. Macht auf jeden Fall nochmal Sinn. Macht ja so ein bisschen 007, ne? Also er darf alles. Hauptsache er erreicht sein Ziel so in die Richtung. Aber jetzt, mir kam jetzt nochmal eben eine Frage, weil du eben das Thema Transformation auch in den Mund genommen hast, beziehungsweise was ja auch ein Thema ist, was ja wahrscheinlich auch auf jeder Strategiefolie oder sonst wo drin steht, wir müssen uns auch transformieren, KI-Transformation und Co. Und wenn ich mir jetzt so Folien angucke, die ich gesehen habe, wäre es ja durchaus auch ein Teil, dass ihr ein Puzzleteil aus dieser Transformationsstrategie seid, weil selbst wenn ich jetzt KI-Agenten baue, um sicherzustellen, dass die KI-compliant sind, gibt es heute andere Lösungen oder werden andere Lösungen gesucht oder es wird gar nicht hingeguckt. Auch das fände ich erschreckend, aber eigentlich brauche ich ja genau so ein Puzzleteil, um zu sagen, damit meine KI-Agenten eigentlich compliant by default sind. Also von jeder kann eigentlich im allerbesten Fall einen KI-Agenten bauen, einen Workflow bauen, wie auch immer, name it, aber er ist quasi direkt compliant. Und da habe ich jetzt zwei Fragen, eigentlich im Sinne von Hypothese, du gehst jetzt in ein bestehendes Unternehmen, wo x Agenten schon unterwegs sind und du baust das ein, sind dann erstmal alle Workflows in irgendeiner Form gestoppt und irgendwie, also keine Ahnung, wäre immer total spannend. Und jetzt, ich bin noch gar nicht so weit, vielleicht habe ich noch gar keine Infrastruktur in irgendeiner Form aufgebaut. Wie baue ich euch mit ein, setze ich euch mit ein und ermögliche ich auch meinen Mitarbeitern am Ende des Tages euch zu nutzen?
Sehr gute Frage. Aus dem Grund haben wir ehrlicherweise das ganze Thema in zwei Hälften aufgeteilt. Das heißt, wir haben die Gateway, die eigentlich nur absichert. Da kann ich meine KI-Agenten anschließen, da kann ich meine Konnektoren anschließen und einfach dann Policies schreiben. Und das ist sehr, sehr schnell gemacht, weil über MCP kann ich es anbinden und kann dann das bestehende Konstrukt, was ich habe, absichern. So, das ist, ich möchte nichts verändern, sondern ich möchte einfach nur absichern. Das geht mit unserer Gateway als Single-Lösung. Wenn ich jetzt aber neu komme und sage, hey, ich habe noch nichts und ich möchte ehrlicherweise, dass auch meine Mitarbeiter alle abgesichert sind, dann kann man unser Frontend dazu nutzen, das heißt unseren Chat. Und der, dadurch, dass der automatisch mit unserer Gateway verbunden ist, brauche ich im Endeffekt dann nur noch die Konnektoren anbinden, wie zum Beispiel, ich arbeite mit Google Docs oder ich arbeite mit Slack oder whatever. Das ist einfach mit ein paar Klicks gemacht. Kann dann auf der Gateway auch mich mit meinem eigenen Slack-Account anmelden und habe dann die End-to-End-Lösung. Man muss immer dazu sagen, dass wenn ich, es gibt ja, Compliance ist ja immer ein Thema, wie weit kann man compliant sein? Wie weit kann man Sachen absichern? Das ist dadurch, dass die Leute, die es hintergehen wollen, immer so ein bisschen, also das Thema Fraud, immer so ein bisschen vorlaufen, so, ist es schwer zu sagen, man gibt jetzt 100% Compliance. Wir wissen nicht, was der Mitarbeiter mit einem Screenshot oder mit einem Foto vom Laptop dann am Ende macht, wo er das postet oder so. Es gibt immer Grenzen für Compliance. Wenn wir nur das Gateway stellen, dann gibt es auch da natürlich Themen, wo wir sagen, naja, erstmal, wenn euer Agent noch andere Dinge macht, die nicht mit uns verbunden sind, dann haben wir darauf keinen Zugriff. Das heißt, wir können das Produkt dann nur so anbieten, nur so umsetzen, wie der Kunde es auch wirklich anbindet. Das ist bei seinem Chat zum Beispiel was anderes, wenn der Chat gleichzeitig noch Verbindungen hat zu anderen Softwarelösungen oder whatever, die wir nicht haben, dann können wir diesen Schritt auch nicht unterstützen. Beziehungsweise wir können ihn nicht compliant machen, unterstützen können wir ihn. Wenn ich komplett compliant sein möchte und eine End-to-End-Lösung haben möchte, dann ist es mit unserem Chat einfach möglich. Weil dann habe ich alles. Geht aber auch einzeln. Das ist je nach individuell nach Case. Und geht dann wirklich sehr, sehr schnell, weil wie gesagt, über MCP, ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen MCP-Server angeschlossen habt, aber der ist, das ist im Endeffekt wie eine API-Lösung, die noch schneller zu verbinden ist, weil die Agenten miteinander reden können, die Sprache wird verstanden. Das heißt, das Onboarding ist wirklich eine Sache, die relativ schnell geht. Wenn man dann über das Thema Compliance spricht und Policies, muss man halt schauen, ob da wollen die das intern machen oder wollen sie mit einem Partner von uns arbeiten? Und wir arbeiten mit verschiedenen Partnern aus dem Legal, aus dem Tech-Bereich, wo man dann sagen kann, auch das kann extern gelöst werden, damit man es wirklich eine End-to-End-Lösung hat.
Du musst, glaube ich, heute ein bisschen den Timekeeper spielen.
Ja. Nein,
aber
wir
haben noch ein bisschen Zeit. Wir können doch gleich weitermachen. Ich habe jetzt einen Folgetermin, Leute. Aber wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt in 2 Minuten Ende machen müssen. Wo steht ihr denn gerade, Max? Und wir haben es ja gerade schon mal angedeutet, wie ist denn so eigentlich wer ist denn eure Kernzielgruppe? Jetzt ja nicht hier Early Stage Startup, haben wir schon gelernt. Also wo steht ihr gerade mit dem Produkt? Wie weit seid ihr und wen sucht ihr?
Genau, wir boarden gerade die ersten Kunden auf, sind damit sehr, sehr zufrieden, ehrlicherweise, dass wir auch schon relativ viel Inbound haben von Kunden, die Interesse daran haben. Und das ist hauptsächlich aus dem regulierten Sektor. Wir haben jetzt zuletzt die Desktop-Variante. Das heißt, dass der Chat nicht nur am Browser, sondern wirklich auf dem Laptop des jeweiligen Mitarbeiter genutzt werden kann. Das haben wir jetzt gerade vertestet und werden damit live gehen. Das ist am Ende auch so ein bisschen das letzte Puzzlestück, was wir dazu bringen wollten. Und ja, sind damit live. Wir werden jetzt nach der Sommerpause im Endeffekt auch auf vielen Veranstaltungen vertreten sein, möchten dann mehr über das Thema sprechen, sehen, dass es für viele ein großes Thema ist aber immer noch ein so ein bisschen, naja, Compliance ist halt nicht das erste Thema, was man hat, wenn man darüber spricht, KI zu nutzen. Wir sprechen deswegen mit vielen Unternehmen, die schon etwas weiter sind, beziehungsweise auch aus Pharma zum Beispiel, die sagen, hey, wir wollen es jetzt wirklich nutzen, wissen aber nicht genau, wie wir das ganze Thema umsetzen wollen. Deswegen ist die Zielgruppe auch relativ breit gefächert. Wir haben von regulierter Bereich zu großen Unternehmen, die vielleicht auch ein bisschen älter von der Legacy, von der Tech-Legacy sind, die sagen, hey, wir bauen das nicht alles intern selber. Wir möchten eine End-to-End-Lösung haben, die uns absichert. Und dann von Mittelstand bis nach oben Mitarbeiteranzahl ehrlicherweise offen. Genau, was du hast angesprochen, Startups. Wir arbeiten oder wir ermöglichen das auch immer wieder, neue Produkte von uns mit Startups zu vertesten. Man muss aber auch sagen, dass wenn man Token dafür benutzt, auch policy-konform zu sein, beziehungsweise diesen Prozess wirklich compliant denkt, dann ist das natürlich etwas, was auch der Compliance kostet eben auch Geld, um Dokumente zu checken. Und das ist für viele kleine Unternehmen, das sage ich natürlich jetzt nicht über Itemary, aber einfach erstmal relativ egal, Compliance hin oder her. Wir schicken unsere Daten so und dann soll das irgendwie jemand machen. Ich habe gerade mit einem Mittelständler gesprochen. Die hatten das Thema, die hatten eine Lösung intern, die hat immer gestört. Die Mitarbeiter wussten nicht oder hat nicht funktioniert mit Compliance und es war am Ende für die ein bisschen zu teuer. Und die Lösung von denen war auch ein Inhouse. Ich habe sie gesehen, war nicht so schön. Aber die haben jetzt gesagt, naja, wir öffnen wieder alles. Und jetzt macht HR alles mit Cloud. So. Wo ich wirklich in den Gesprächen manchmal denke, wow, was wird das in der nahen Zukunft? Weil die geben alle Daten aus dem HR-Bereich einfach sagen, hier, das sind die Daten von dem neuen Mitarbeiter, macht daraus das und das, pflegt das bitte bei Notion und Co. Und das ist, da geht es nicht nur darum, dass diese Daten irgendwann nicht mehr in Europa liegen oder so, weil das ist so ein vorgezogenes Thema, was ehrlicherweise dann nicht mal das Interessanteste ist, sondern wirklich, was passiert damit, wenn ich dem Agenten das gebe und das automatisiere und der gleichzeitig Zugang zu anderen Konnektoren hat und Co. Wir wissen bei ganz vielen Cases noch gar nicht, dass etwas schiefgelaufen ist. Und das ist das Problem. Wir nutzen es schon und wissen ehrlicherweise nicht, dass im gleichen Moment der Agent schon auf die Idee gekommen wäre oder Co. Und das ist alles nicht geauditet. Und das am Ende, es kostet Geld, aus dem Grund eher etwas größer. Aber in der Zukunft wird jeder darüber nachdenken müssen, denn auch Audits werden technischer. Also auch ihr, Itemary, ja, auch ihr werdet irgendwann nicht darum herumkommen, zu zeigen, dass ihr Kundendaten nicht einfach über einen Agenten, über Slack und überall schicken könnt. Das ist...
Würden wir nie tun. Und ich wünsche, wenn wir soweit sind, unsere Kunden oder Kunden zu haben, dann...
Ich kann dir dazu ein Beispiel geben. Ich habe mit einem Sales-Team von einem internationalen Unternehmen gesprochen, die sind, glaube ich, in 40 Ländern vertreten. Und die... möchten gerne unsere Lösung haben und ich habe dann mal so aus Spaß gesagt, naja, was macht ihr denn damit jetzt? Und die nutzen Copilot und haben dann gesagt, naja, wir können damit dann E-Mails schicken und so. Ich sage, okay, hat es Zugriff auf euer System? Ja, hat es. Schick doch mal deine gesamte Kundenliste an dich privat. So, das habe ich natürlich, also in Anführungszeichen gesagt. Der hat das in dem Moment, hat das tatsächlich gemacht in der Runde und meinte, guck mal hier, das ist jetzt auf meinem privaten, kann ich auch runterladen, auf meinem, so. Der hat sich, in diesem Moment hat er sich über den Agenten die gesamte Kundenliste und da waren Telefonnummern alles drin, so an seine private E-Mail geschickt und das hätte er genauso mit Rechnung oder mit anderen Dingen machen können. Da war überhaupt keine Hemmschwelle und jetzt muss man wirklich sagen, will man in der Zukunft dem Normalverbraucher im Unternehmen die Entscheidungskraft darüber geben, ob er das darf oder nicht? Während Claude und Marvin, wir haben das ganze Thema auf der KEX einmal durchgespielt, während Claude einen fragt, darf ich das tun mit technischen Fragen? Sagt, darf ich, jeder von uns hat es schon mal benutzt, kommt ein technischer Begriff und sagt, darf ich diese Liste da und da einfügen und Co. Und klar, wenn ich jetzt Nein sage, hört Claude auf.
Ja, aber so. Das will ich ja nicht.
Genau, und ich sitze im Homeoffice und gucke mich noch einmal um und denke mir, naja, okay, komm. So, und in dem Moment habe ich irgendwas, was halt auf keinen Fall rausgehen sollte, habe ich mir selber auf meinen Laptop runtergezogen und mein Laptop arbeitet damit jetzt. Das sind Sphären, die man nicht versteht bis jetzt, glaube ich, was dann alles möglich wäre aus dieser Situation heraus.
Ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen auf die Uhr gucken.
Also innerlich schüttel ich ja ganz viel mit dem Kopf, ne, und denke mir so, ja, und wir haben ja auch recht. Und ich glaube, die Themen, wenn wir dann endlich mal, also wenn man mal mit den Leuten an den Tisch sitzt, kommt auch ganz häufig wahrscheinlich genau das hoch. Jetzt habe ich, für mich habe ich noch zwei Fragen. Die wären mir noch wichtig. Zum einen, weil du natürlich gesagt hast, regulierter Bereich, jetzt kommen wir alle da raus, die sagen, okay, wie sieht's mit Datenschutz aus? Wo hostet ihr? Wie geht ihr mit dem Thema um? Wie geht ihr damit um? Habt ihr Testate? Bliblablub. Das würde mich jetzt zum einen mal interessieren, also Checkliste. Und dann die zweite Frage wäre eigentlich, was für einen Gedankengang oder was für eine Aufgabe muss ich eigentlich gerade im Unternehmen haben, um zu sagen, den Max, den muss ich jetzt mal anrufen, weil...
Also erstmal Europa, bei uns ist es aber auch so, dass zum Beispiel AI-Models angeschlossen werden können. Und hier kann ich auch, wenn ich möchte, jedes Tool anschließen, das ich möchte. So, und ich kann auch Konnektoren anschließen, die ich möchte. Das heißt, wir können das enforcen. Wir können aber auch dem Kunden sagen, wenn er möchte, kann er auch Tools von wo auch immer nutzen, wenn er sie anschließen möchte. Das heißt, dass wir übergeben nicht die Verantwortung, sondern wir übergeben die Möglichkeit der individuellen Gestaltung unserem Kunden, weil wir auch glauben, dass es gewisse Themen gibt, zum Beispiel von AI-Models, die man sagt, hey, ich würde lieber dieses Model für den und den Aufgabenbereich nutzen, dann wer sind wir zu sagen, ihr dürft das jetzt nicht, weil dann eure Daten da und da sind. Das ist am Ende immer noch die Entscheidung von unserem Kunden. Und wer sich bei uns melden sollte, ist am Ende jedes Unternehmen, jeder verantwortliche Unternehmen, der sich daran interessiert ist, dass KI in einem Unternehmen wirklich stattfindet. Denn wir glauben daran, dass KI muss compliant sein, aber KI muss auch anwendbar sein. Der Normalverbraucher sollte keine Angst davor haben müssen, dass er etwas nicht tun darf. So. Und diese Angst ist, die Angst ist schon real. Also jedem auf seinem privaten Laptop eine KI zu spielen und zu sagen, hier spiele jetzt noch die Daten drauf und jetzt kannst du überall drauf zugreifen, das ist bei Menschen noch einigermaßen irgendwo vielleicht vertretbar gewesen, bei KI-Agenten einfach nicht mehr. Und aus dem Grund ist es schon real. Wer diesen Prozess end-to-end denken möchte, also wer wirklich sagt, ich möchte KI nutzen, der Normalverbraucher bei uns im Unternehmen soll es mitnutzen und wir wollen, dass das ganze Thema auch für die Zukunft auf einem Fundament steht, das compliant ist, dann sind wir der Richtige dafür. Das ist, das sehe ich so und das würde ich auch sagen, dass unsere Kunden das so sehen.
Ich habe noch zwei Fragen. Wir müssen das Thema Veranstaltung.
Ja, du musst jetzt auf die Zeit gucken.
Ja. Du mich auch. Die Frage stellst du ja auch immer am Ende. Passt zu dem Thema Veranstaltungen. Wo sieht man dich? Wie kontaktiert man dich, Max? Und eine kurze Frage in eurer beiden Richtung. Ihr beide habt ja auch irgendwas geplant. Kann man da schon zu was? Also erste Frage, warum bin ich noch nicht eingeladen? Warum habt ihr mich nicht gefragt? Und zweite Frage, was ist das? Und wann ist das?
Mach du doch die erste Frage. Wo sieht man dich demnächst?
Jetzt gerade.
Und
ich habe ehrlicherweise meine Liste von Veranstaltungen jetzt nicht im Kopf. Ich kann euch die einfach nachgeben. Vielleicht, also wie sonst immer gesagt, das können wir auch in die Shownotes packen. Ansonsten gerne über LinkedIn, gerne über E-Mail steht, dann kann man auch einfach in die Shownotes packen. Und auf der Website natürlich kann man auch einfach eine Demo buchen, je nachdem, wie man das möchte. Wenn man Fragen hat, auch hier die zu Themen, die hier waren, vielleicht einfach bei LinkedIn, dann kann ich die auch, dann kann man da direkt auch ins Gespräch kommen. Ansonsten auch gerne über unsere Website einfach eine Demo buchen und dann wird auch unser Team das ganze Thema übernehmen.
Cool. Top. Und zu unserer Idee übernehme ich einfach mal. Also wer bis hierhin gehört hat, ich habe aus der Vergangenheit rund um Hackathons habe ich im Bankenversicherungsbereich Dinge erlebt, wo ich mir gedacht habe, ey, es war ultra lange halt sehr tech-lastig. Also das heißt, du brauchst jetzt die richtigen Leute, die so ein bisschen einen Fachler an die Hand bekommen, der irgendwie kreativ wird. Da kommen aber verrückte Ideen raus, wie ein Tinder-Match mäßig anhand von Konto umsetzen oder so. Wo ich mir mal gedacht habe, ey, da hätte man eigentlich ab Sekunde 1 sagen können, okay, das ist irgendwie regulatorisch super schwierig. Aber wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, eine Compliance-Plattform oder Layer mit einzubauen, wo wir eigentlich sagen, okay, das, was oben drüber gebaut wird anhand von KI-Agenten, das können Sachbearbeiter, also es können auch Leute mit nicht technischem Know-how, so möchte ich es vielleicht mal definieren, egal wo die sitzen im Unternehmen, mit natürlicher Sprache nutzen. Das heißt, sie können Lösungen und Prozesse, Agenten, Workflows, jetzt haben wir schon wieder ganz viele Begriffe gehört, bauen, die aber per compliant, per Default sind, also schon sehr nah im besten Fall an der Realität, die auf die dieser Prozess auch treffen würde, kommen, das wäre doch mal ein cooler Hackathon. Und das im Rahmen einer Payment and Banking Veranstaltung im Vorhinein, die in Frankfurt ist, Anfang November, die Banking Exchange in irgendeiner Form zu realisieren, das ist eigentlich gerade die Aufgabe. Das heißt, eigentlich jeder, den ich gerade ein bisschen abgeholt habe, begeistern konnte, der kann sich super gerne auch bei mir melden oder bei Max oder auch jetzt bei Marvin. Du bist jetzt mit drin, selber schuld. Dass wir das Thema vorantreiben, weil wir suchen halt Leute, die noch Bock haben, das auch mit aufzubauen, mit aufzubereiten. Wir sind noch Ideen offen. Auch das, die Idee ist relativ frisch. Meldet euch.
Na, vielleicht noch einen Satz dazu, was das Ganze so spannend macht und ist ein bisschen für denjenigen, der vielleicht in der AI, also Agenten bauen und Co. nicht so viel drin ist in der Welt. Was wir im Endeffekt vorhaben, ist, dass es ein bisschen dieses Thema Loop Engineering, das heißt, jemand, der ein normaler Mitarbeiter, der sagt, hey, ich weiß schon, wie meine Arbeit funktioniert. Und ich brauche ehrlicherweise vielleicht keinen externen, der mir jetzt einen Agenten baut, der meinen Job übernehmen soll, aber ehrlicherweise keine 20 Jahre Erfahrung hat. Und da gibt es viele Departments, die genau diese Themen gerade umtreiben. Wie können wir Agenten nutzen? Das wollen wir so nutzen, dass jemand ein Department kommt, bringt auch die fertigen Sachen mit. Also wie soll ein Reporting bei mir aussehen? Wie kann ich einen Agenten bauen, der genau das so für mich umsetzt und ob wir es jetzt Routinen, Workflows oder Kunden? Und dann möchten wir mit dem Normalverbraucher ohne Tech-Background im Endeffekt genau das umsetzen, dass sie selber erstellen können, was würde mir helfen, um meinen Tag besser zu machen und wie kann ich auch meine Erfahrungen in diese Agenten-Workflows mit einbringen, damit am Ende wirklich etwas rauskommt, das ein Unternehmen effizienter macht, ohne jetzt einfach mit der Brechstange ranzugehen und zu sagen, jetzt Agent kann das besser und fertig. So. Und diese Transformationen voranzutreiben und da gemeinsam zu schauen, wie können Mitarbeiter das tun, das soll Ziel dieses Hackathons werden.
Ich bin dabei.
Ja, mich überzeugt. Wir hätten schon wieder viel, viel länger sprechen können. Max, vielen lieben Dank für die Einblicke und auch für das Aufbrechen dieses komplexen Themas, hätte ich jetzt einmal gesagt. Weil Compliance ist ja, auch wenn es mein Nachname ist, ich hasse. Natürlich wäre ich perfekt aufgehoben in der Revision oder irgendwo im Compliance-Bereich, aber es ist ehrlicherweise immer ein kleines rotes Tuch gewesen. Aber wenn es so einfach aufgebrochen werden kann oder so einfach umgelöst werden kann, freue ich mich sehr. Ich freue mich auch auf weitere Gespräche, auf weitere Ideen mit euch. Vielen lieben Dank für die Einblicke.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Danke auch von meiner Seite. Wir sehen uns und hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut, euer Podcast 3x3 gleich 10. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.